wird es sein, wenn wir ihn sehen? Mal drüber nachgedacht. Freust du dich auf den Himmel? Allermeist nicht mehr. Oder doch? Von einer lebendigen Hoffnung zu leben und davon zu reden, ist etwas Großartiges. Und wir wollen darüber miteinander nachdenken. Aber vorher gebührt erst einmal Gott alle Ehre, auch über diesen Tagen. Ich weiß nicht, ob uns das noch bewusst ist. Wir haben eine riesengroße Freiheit in unserem Land. Und wir sollten viel, viel mehr dafür danken, für die Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, uns nicht nur so zu versammeln. Ihr habt eine wunderbare Kirche, ein wunderbares Gemeindezentrum. Und ich denke, jedes Mal, wenn man hier reinkommt, sollte man jubeln und sagen, Vater, ich danke dir für diesen Raum, wo sich deine Gemeinde trifft und ich darf dazugehören. Und es ist großartig, in solchen Räumen zu leben und zu Hause zu sein. Und so ein Stück weit habe ich das erleben dürfen. Ich bin durch manche Räume gegangen, wenn ich nachmittags niemanden hatte zum Gespräch, und da gab es einige Nachmittage, dann bin ich betend durch die Räume und habe gesagt, Herr, du kennst jeden Raum und du weißt, was hier geschieht. Lass Menschen dir begegnen, lass sie im Glauben wachsen. Ihm, unserem Herrn und Gott und Vater, gebührt alle Ehre und aller Ruhm und alle Freude, die wir auch in diesen Tagen ja erleben durften. Danken möchte ich an dieser Stelle eben allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich vorbereitet haben für diese Woche, die so vieles an Zeit und Kraft und Liebe eingesetzt haben. Es tut einfach gut zu wissen, da sind Menschen, die mit einer Liebe und Leidenschaft den Dienst für Jesus tun. Wenn wir es immer wieder nur für die Menschen tun, dann wird es irgendwo frustrierend und enttäuschend. Aber wo wir sagen, Herr, ich darf dir dienen, dann ist das ein ganz großartiges Geschenk. Gestern hörte ich schon und heute habe ich es gesehen und ich habe mich riesig darüber gefreut. Hier nebenan ist das Taufbecken offen. Morgen wird eine Person getauft. Ich hoffe noch mehr. Darf ich dich einmal so direkt fragen, bist du getauft, der du an Jesus Christus gläubig geworden bist? Ja? Wenn noch nicht, warum nicht? Gibt es irgendeinen Grund, dich nicht taufen zu lassen? Wir sprachen von dem Auferstandenen und wir sangen von ihm. Darf ich ja mal fragen, wer ist schon getauft? Heb mal die Hände. Boah, die anderen will ich jetzt nicht fragen, aber die sollten sich überlegen, bin ich oder noch nicht und was hindert mich, mich taufen zu lassen? Was heißt Taufe? Ich weiß gar nicht, wir feiern Geburtstag, nicht? Wer feiert alle von euch Geburtstag? Allermeisten, nicht? Habt ihr auch jemals euer Taufdatum befeiert? Eigentlich müsste was in der Zeitung stehen. Hast du was in die Zeitung geschrieben? Nee, schade. Morgen stirbt eine Person. Die wirst du beerdigen. Das ist Taufe. Lass dich beerdigen. Mit dir ist sowieso nichts mehr los. Das ist morgen Taufe. Ein Mensch, der an Jesus Christus gläubig geworden ist und sich eins macht mit dem Leiden und Sterben Jesu, sollte sich taufen lassen. Gar keine Frage. Glaubst du, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er sein Leben für dich gelassen hat? Und willst du das für dich annehmen? Und wenn du das angenommen hast, dann zeig das doch. Dann zeig diesen Beweis der Taufe in der Taufe eindeutig. Und dass du, wenn du glaubst und sagst, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist und lebst, du wirst nicht dort im Wasser bleiben. Es gab einige wenige Fälle, die uns bekannt sind, dass also Menschen, besonders in Russland, Eis wurde aufgeschlagen. Und ich weiß von einem Pastor, der mir sagte, ich habe dafür 15 Jahre im Gefängnis gesessen. Wir haben das Eis aufgeschlagen, wir haben Menschen getauft und dann hatte ich die Finger so steif und dann habe ich den Täufling losgelassen. Und er ist unter die Eisdecke und dort gleich gestorben. Es war schrecklich. 15 Jahre Gefängnis hat er dafür bekommen in Russland. Wir haben eine Freiheit, eine Weite. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir ahnen nichts davon, was Gott uns alles Großartiges geschenkt hat. Und deshalb, Saulus, der sich bekehrt, 3 Tage später wird er gefragt, und gibt es irgendeinen Hindernisgrund, dass du getauft wirst? Hier ist Wasser und er lässt sich taufen. Jesus war 30 Jahre alt, als er sich taufen ließ. Also manch einer sagt, na ja, ich bin als Baby, ich auch, besprengt worden. Das war Kindersegnung. Aber damals gab es noch keine Entscheidung für mich, als ich getauft wurde. Deshalb ist Taufe etwas ganz Entscheidendes. Ich bin mit Liebe und Leidenschaft Täufer. Ich habe hunderte von Menschen taufen dürfen. Und ich wünschte mir, dass heute Abend 1 oder 2 Leute noch zusätzlich aufstehen, die morgen getauft werden. Jemand da, der von sich aus jetzt schon sagt, ich komme jetzt. Oder du betest noch darum und überlegst das für dich und sagst, okay, Anschließend stehe ich auf, anschließend sage ich, ja, ich werde dabei sein. Und dann gibt es noch ein heilsames Nachtgespräch und dann wird die Geschichte morgen auch klar sein. So geht das. Und wir sollten das nicht so kompliziert machen. Das ist ja ein anderes Problem. Die Gemeinde Jesu macht vieles so kompliziert. Wenn sich jemand bekehrt, sagen wir, jetzt müssen wir erst einmal gucken, ob der sich bewährt. Kennt ihr sowas? Eine Katastrophe. Es wäre genauso, ein Kind kommt auf die Welt und dann legt man schön dort nackig hin und sagt, also jetzt müssen wir erst mal gucken, das Kind muss sich erst mal bewähren. Wir würden alle dafür ins Gefängnis kommen. Vernachlässigung eines Säuglings. Aber das machen wir oftmals, wenn es darum geht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Anstatt wirklich Hebamme und Hebamme nicht nur zu sein, sondern anschließend Mama und Papa im Glauben. Und darum möchte ich euch Mut machen, auch dir, die Täuflinge begleitet. Eine wunderbare Sache. Nicht zuerst Gottes Wort, dann miteinander beten, dann miteinander austauschen. Das hat Priorität. Miteinander, wenn ihr Taufbegleiter seid, eben auch miteinander Gottes Wort lesen, am besten das Markus-Evangelium, miteinander beten und dann miteinander auszutauschen. Das sind so die Prioritäten, um im Glauben zu wachsen. Und es mag sein, dass der eine oder andere jetzt sagt, was macht der Arno da vorne? Der macht Werbung für die Taufe. Ja, und ich wünschte dir, dass du morgen vielleicht einige mehr noch taufen kannst. Nicht? Oder dann demnächst. Wir hatten ein Tauffest in Gießen. An einem Ostermorgen, großartig, dann saßen 8 Leute direkt unter dem Kreuz vor der Taufe und ich fragte dann, und wenn jetzt die Plätze leer sind, meldeten sich anschließend 4 Leute dazu. Also ich hoffe, dass das Taufwasser noch ein paar Mal eingelassen werden muss. Kostet ein bisschen Geld, aber das macht nichts. Es ist schön zu sehen, hier sind Menschen, die ihren Beweis des Glaubens bringen, die nicht nur reden davon, sondern die den Beweis bringen. Ich hab mich eins gemacht mit dem Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu. Und das ist ein großes Zeichen und ein Beweis eben auch deines Glaubens. Wir haben ja manches gelernt in diesen Tagen. Habt ihr es vergessen? Heute wollen wir noch was Neues lernen und auch das Alte nachher wiederholen. Jesus, meine Hoffnung. Wir üben miteinander. Jesus, meine Hoffnung. Noch einmal. Jesus, meine Hoffnung. Und dann haben wir gestern auch etwas gelernt. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder, noch einmal, Jesus kommt wieder und dann gab es einen Satz, der hieß, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger und noch einmal, Jesus ist Sieger. Und, ich liebe dich, wer hat es heute gehört? So wenige Leute, ich weiß nicht, was los ist mit euch. Irgendwas stimmt nicht. Entweder habt ihr keine Liebe mehr zu Jesus, entweder habt ihr keine Liebe mehr füreinander, deshalb müssen wir es üben. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Noch einmal. Ich liebe dich. Heute Jesus schon gesagt? Gesagt, Herr Jesus, ich liebe dich. Vater im Himmel, Papa im Himmel, ich liebe dich. Er freut sich, wenn seine Kinder ihm das sagen. Und dein Papa und deine Mama, wenn du noch solche hast, freuen sich darüber und umgekehrt auch. Und der zweite Satz hieß ja, den wir geübt haben. Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Noch einmal. Bitte vergib mir. Gab es in dieser Woche solch ein Gebet bei dir? Und gab es eventuell auch solch eine Bitte gegenüber einem anderen? Hast du in dieser Woche gesagt, Jesus, bitte vergib mir? Hast du einem Menschen in diesen Tagen gesagt, bitte vergib mir? Wartet da jemand drauf? Heute Abend, die Woche ist noch nicht rum, diese Gemeindewoche, aber es wäre heilsam. Und der dritte Satz hieß ja, ich vergebe dir. Ich vergebe dir, noch einmal. Ich vergebe dir. Das auch jemandem gesagt? Es fällt unheimlich schwer, aber es ist heilsam. Eine Gemeindewoche lebt auch mit von diesen 3 großartigen Sätzen. Und wir wollen sie leben und üben. Jetzt darf ich einmal die Männer bitten, aufzustehen. Ihr seid auch starke Männer heute. Männer, bitte mal aufstehen. Und wisst ihr was? Jetzt wollen wir mal die Arme erheben, wie Paulus sagt, wie ein Trichter. Ich will, dass Männer heilige Hände aufheben zum Gebet. Hast du jemand so gebetet? Weißt du warum? Damit du nicht so lange betest. Aber darum stehen wir jetzt mal richtig auf und atmen aus. Und noch einmal. Oh, und noch einmal. Danke, und jetzt schaut euch um nach Männern, die ihr umarmen könnt. Da gibt's vorne, hinten sicherlich ein paar Männer. Geht auf andere mal zu, dass kein Mann ohne Umarmung heute Abend bleibt. Ihr Männer, alle Männer umarmt worden von Männern? Da hinten ist noch jemand. Guckst du mal da hinten, David? Der junge Mann da hinten ist alleine geblieben, nur bei seiner Frau. Den darfst du noch umarmen. Ihr Lieben, wisst ihr, worüber ich mich freuen würde in der Zukunft, wenn wir uns später mal begegnen, dass die Männer sich noch immer umarmen. Und jetzt stehen die Frauen auf, ja? Ihr Frauen dürft auch aufstehen, wenn ihr wollt. Und die Arme hochheben und ausatmen. Und bitte noch einmal, weil es so schön ist. Und nochmal, so richtig hoch und ausatmen und sich umschauen. Keine Frau sollte unumarmt bleiben. So, jetzt dürft ihr mal. Guckt euch um. Jede Frau sollte umarmt werden. Ach, ist das schön, wenn man das so sieht. Seht, wie haben sie einander so lieb. Die Leute, die nicht da waren in der Woche, haben ja was versäumt. Vielleicht werdet ihr das üben, auch in den nächsten Gottesdiensten, so sagen so. Ich gehe ja wieder, ihr könnt mich ja steinigen, ich bin weg. Und ihr könnt über mich schimpfen, das spielt mir, aber das höre ich nicht mehr. Aber vielleicht hat es euch gut getan, sich mal ein wenig zu bewegen, auch auf den anderen zuzubewegen. Du kanntest vielleicht manche Leute noch gar nicht, hast viele noch nie vorher umarmt. Ich habe dich gezwungen, du musstest aber nicht. Aber du hast es freiwillig getan. Du hast es freiwillig getan. Und sag jetzt nur nicht, der Arno hat uns alle gezwungen, uns gegenseitig zu umarmen. Was ist das für eine komische Gemeinde, nicht wahr? Doch, aber seht, wir haben sie einander so lieb, ist, glaube ich, ein großartiges Zeichen. Und die Liebe dürfen wir noch weiter ausdrücken mit einem wunderschönen Herzen. Es gibt noch mancherlei Herzen da draußen, die warten darauf, dass sie gekauft werden und dass man darauf ruht und sagt, ach, jetzt nicht heute Abend hier, sondern danach heute Nacht. Du kannst mit dem, was du kaufst von dem Tisch dort, viel, viel Gutes tun. Eine wunderbare Gelegenheit, denn der Reinerlös, das Material wird abgezogen, die Materialkosten, und der Reinerlös geht an alte Menschen nach Brasilien. Und du kannst also damit helfen, es gibt noch Marmelade, meine Frau hat was ganz Neues genäht, und zwar wärme Herzen, also ein Herz, was warm werden kann, in der Mikro warm machen, und dann kannst du sagen, oh, tut das gut, auf dem Bauch, auf dem Herzen, im Nacken, wo auch immer, sind aber leider nur 3 Stück da. Schaut euch einfach um. Und dementsprechend gibt es gute Gelegenheit, um anderen Menschen damit etwas Gutes zu tun und sich selber daran zu freuen. Vielleicht sogar als Erinnerung für die alten Menschen in Brasilien zu beten, für die vielen verschiedensten Aufgaben. Das tut einfach gut. Ich möchte uns zu Anfang einen ganzen Abschnitt lesen zum Thema, weil ich glaube, es tut uns gut, auf Gottes Wort zu hören. Wer hat heute seine Bibel gelesen? Hebt mal die Hände. Oh, doch eine ganze Menge, wunderbar. Und irgendwas hängen geblieben? Mir geht's manchmal so wie dir vielleicht auch. Wir lesen Gottes Wort wie durch ein Sieb. Alles durchgegangen und nichts hängen geblieben. Was macht man dann? Wisst ihr, was passiert ist? Als das alles durch das Sieb durchlief, das Sieb ist sauber geworden. So ist das mit dem Wort Gottes auch. Manchmal bleibt nichts hängen. Aber alleine, dass du es aufgenommen hast in dein Leben, alleine das hat dein Leben gereinigt, beeinflusst. Und deshalb lasst uns Gottes Wort immer wieder so lesen. Und ich lese uns einen Abschnitt aus 2. Korinther, Kapitel 4. Darüber möchte ich mir zum Ende uns noch einiges mehr sagen. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Wir sind Schatzträger. Wir haben einen Schatz, darüber aber nachher ein bisschen mehr. Und gleich im nächsten Kapitel steht etwas Großartiges. Das wissen wir. Gewissheit macht ja unbändig froh. Liebt er mich, liebt sie mich oder nicht? Diese Ungewissheit ist schrecklich. Aber hier steht, was Paulus eben sagt, 2. Korinther 5, das wissen wir. Wenn unser Leib einmal zerfällt wie ein Zelt, das abgebrochen wird, erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Wir wünschen uns nicht etwa den Tod herbei, sondern wir möchten den neuen Leib überziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich oder voller Hoffnung, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich bei Jesus zu Hause zu sein. Ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, möchten wir in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Weil ich weiß, dass ich mich einmal vor Gott verantworten muss, will ich möglichst viele für Christus gewinnen. Gott weiß, dass ich nur dies eine will. Hoffnung. Zählst du auch manchmal deine Tage? Wie viele Tage bleiben noch bis zum 80. Schon mal drüber nachgedacht? Du hast uns eben gesagt, 25 Jahre war der junge Mann, als er starb. Keiner von uns hat die Garantie, lange zu leben. Ich bin einige Male in Todesnot und Todesgefahr gewesen und ich habe erleben dürfen, wie Gott gnädig ist. Aber wir alle sind auf dem Weg in die Ewigkeit, du und ich. Und darum ist es ganz wichtig, sich Gedanken zu machen. Mose betet einmal, Herr, lehr mich meine Tage zählen, damit ich weise lebe. Und ich denke, wir sollten viel öfter mit dieser lebendigen Hoffnung leben, von der Paulus schreibt in Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wohnt er in dir? Bist du ein Christusträger? Einer, der Christus aufgenommen hat? Das ist ja das ganz große Geheimnis. Hoffnung zu haben in dieser Welt heißt also nicht vage Hoffnung, sondern im tiefsten eine große Gewissheit. Ich möchte mit uns erst einmal über einen interessanten Gegenstand miteinander nachdenken. Und ich denke, es ist ganz wichtig, diesen Gegenstand vor Augen gleich zu haben. Ich habe David gebeten und er wird uns gleich nachher kommen, wenn ich ihn nach vorne bitte, noch nicht. Ich habe versucht, als 14-jähriger Junge Gitarre spielen zu lernen, als ich zum Glauben kam. Meine Musiklehrerin hat immer gesagt, Arno, setz dich, du kriegst eine 4, du kannst sowieso nicht singen. Und ich habe ein Trauma gehabt, bis ich etwa 37, 38 Jahre alt war. Immer wenn wir als Familie gesungen haben, meine Frau Oberstimme sang, fing ich an zu lachen oder zu weinen. Es ist ganz, ganz problematisch, wenn wir falsche Pädagogik anwenden. Viele Lehrer tragen eine ganz hohe Verantwortung. Und für mich war es ein großes Trauma. Ich bekehrte mich als 14-jähriger Junge und mein Jungscharleiter sagte, Arno, jetzt solltest du Gitarre spielen lernen. Ich habe eine Gitarre, die kannst du kaufen für 5 D-Mark. Und ich habe sie dann gekauft. Und sie hatte so einen schönen, schlanken Hals und so schöne Rundungen. Als 14-jähriger Junge schaut man schon mal danach. Nicht? Und dieser schlanke Hals und die schönen Rundungen an der Gitarre waren einfach klasse. Sie gefielen mir. Aber die Gitarre war nur nicht zum Spielen. Es fehlten die Saiten. Ich habe auf dem Klangkörper ein bisschen rumgeklopft, war auch interessant, aber mehr war das nicht. Und dann sagte mir mein Jungscharleiter, Arno, jetzt kauf dir mal Gitarrensaiten. Nochmal 5 D-Mark investiert in die Gitarrensaiten. Und er zog sie auf und er stimmte sie. Und er gab mir ein Sprüchlein mit und er sagte mir vorher aber, Arno, eine Gitarre ohne Saiten hat eigentlich ihren Zweck verfehlt. Und wenn du gleich die einzelnen Saiten hören wirst und die bei dir nicht aufgezogen sind und nicht stimmen, dann hast du im Tiefsten auch deinen Zweck verfehlt. Deshalb, eine Gitarre ist ein großer Vergleich heute Abend für dich. Und diese Gitarre ist eben auch eine Hoffnungsgitarre, über die wir ein wenig nachdenken wollen. Gott, der uns wunderbar geschaffen hat, und du bist ja einmalig, und das finde ich so großartig. Es gibt dich und mich nur einmal auf der Welt. Es genügt, wenn ein Arno Kavol existiert auf dieser Welt. Mehr braucht es nicht davon. Aber wir sind wunderbar von ihm geschaffen, großartig. Und wir sollten uns öfter mal, ich sagte es dieser Tage schon, vor dem Spiegel anschauen und sagen, mein Gott, alles dran. Eine Falte, mehrere Falten spielt dabei gar keine Rolle. Der Staubsaugerbeutel manchmal ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner, auch kein Problem. Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Das erkennt meine Seele wohl. Aber auf eine Gitarre gehören die Saiten. Und jetzt darf ich David bitten, komm hier nach vorne. Du hast eine wunderbare Gitarre, auch da hat er ja eine ganz tolle Gabe, die habe ich nie gehabt. Ich habe zum Beispiel nie Gitarre spielen gelernt. Denn mein Jungscharleiter, der die Gitarrensaiten aufgezogen hatte, hat sie gestimmt. Und dann habe ich geübt und er sagte, Arno, du musst jeden Tag eine Viertelstunde üben. Und dann habe ich geübt und die Finger taten mir weh und ich habe nachher Blasen gehabt an den Fingern. Mein Vater, er sagt, Arno, es ist nicht zum Aushalten, ich gehe. Dann verließ er das Wohnzimmer. Dann ging meine Mutter, dann ging meine Schwester und zuletzt rannte die Katze raus. Es war so schrecklich anzuhören. Ich habe geübt, einige Wochen lang, und ich habe es nicht hingekriegt. Aber er hatte mir ein Sprüchlein mitgegeben und dieses Sprüchlein, darüber wollen wir nachdenken. Eine alte, dumme Gans hat Eier. E-A-D-G-H-E. Eine alte, dumme Gans hat Eier. Die Gitarre habe ich später verkauft für 15 D-Mark. Habt ihr mitgerechnet? Also 30% Gewinn gemacht. Manchmal muss man auch gute Geschäfte machen können, aber ich habe es nie gelernt. Nie gelernt, Gitarre zu spielen, aber wir wollen über die einzelnen Saiten nachdenken, weil ich glaube, sie sind ganz wichtig für eine lebendige Hoffnung, mit der wir leben sollten. Die erste Saite ist die E-Saite. Noch einmal. Boah, klingt die gut. Weißt du, wie sie heißt? E-Saite, die Saite der Erlösung. Nur der hat eine lebendige Hoffnung bis in die Ewigkeit hinein, der erlöst ist. Und Erlösung heißt, er löst. Er löst dein Schuldproblem. Er löst dich von deinen teuflischen Bindungen. Er löst dich von der Macht Satans. Er löst dich von der Eifersucht. Er löst dich von Süchten und Leidenschaften, die dein Leben zerstören. Er löst. Hiob, der geplagte Mann, konnte einmal sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und er kannte Jesus noch nicht. Aber er wusste schon prophetisch, ich weiß, mein Erlöser lebt. Sitzt du heute Abend hier als einer, der erlöst ist? Wo die Saite aufgezogen wurde, die Saite der Erlösung, vielleicht sehnst du dich schon seit langem nach Erlösung in deinem Leben. Du bist sogar hierher gekommen an den Abenden. Aber diese Saite ist wohl draufgesetzt, aber nicht eingestimmt. Bist du dir dessen ganz gewiss heute Abend? Ich bin erlöst. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich losgebunden. Ich bin ein Befreiter geworden durch Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg aus deiner Bindung. Er löst dich. Es gibt keine Alternative zu Jesus. Nenne mir irgendeine, es gibt keine. Er löst uns von Bindungen. Er löst uns von unserer eigenen Schuld. Und auch von den Schuldvorwürfen, die wir anderen oder uns selber machen. Bist du erlöst? Stimmt diese Seite heute Abend? Hoffnung beginnt bei der Erlösung. Ein Mensch, der nicht erlöst ist, hat keine Hoffnung. Hoffnungslos. Und nicht nur auf dieser Erde, da kann man immer wieder noch mal ein bisschen jonglieren und sagen, naja, aber das gibt mir jetzt Hoffnung. Ich hoffe, dass es besser wird. Ich muss dir Folgendes sagen, so hart das jetzt klingt. In der Ewigkeit, in der Gottesferne gibt es keine Hoffnung mehr. Ein Mensch, der ohne Gott stirbt, wird für alle Zeit von Gott getrennt sein und er wird nie mehr Hoffnung haben. Eine Hoffnungslosigkeit ist die Gottlosigkeit. Und darum ist es so wichtig, dass ein Mensch erlöst ist, dass er durch Jesus gelöst wurde, verändert wurde und dass er Jesus, den Erlöser, angenommen hat in sein Leben. Und nur dort beginnt eine Hoffnung, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Ein unerlöster Mensch hat keine Hoffnung für die ganze Ewigkeit. Das ist erschreckend. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir machen uns das überhaupt nicht bewusst. Wir gehen so lasch miteinander um. Ich sage es manchmal den Menschen, weißt du, ich würde so gerne mit dir im Himmel sein. Wirst du mit dabei sein? Ich kenne dich nicht. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder in Gottes Herrlichkeit. Aber nur Erlöste werden dort sein. Die E-Seite, ist sie aufgezogen in deinem Leben und stimmt sie? Oder bist du voller Zweifel? Ich weiß nicht genau, vielleicht, vielleicht nicht. Du musst es wissen, wenn du heute Abend nach Hause gehst, musst du wissen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat mich angenommen. Ich weiß, ich bin Kind Gottes. Gewissheit macht unbändig froh. Ich bin so dankbar gewesen für die Männer und Frauen, die mich auch in meiner Kirche immer wieder angefragt haben und gesagt, sag mal, hast du Gewissheit? Und dann, bevor ich zum Glauben kam, hatte ich keine Gewissheit. Mit 12, 13, 14 Jahren, bevor Jesus mein Herr wurde, gab es diese Gewissheit nicht. Erlösung, die erste Seite, E-Seite, eine wunderbare. Die zweite ist die A-Seite. Noch einmal. Klingt die nicht gut? Anbetung. Es ist die A-Seite. Betest du an? Wen oder was betest du an? Dich selber? Kennst du die modernen Göttertempel? Shopping Center nennt man sie heute. Wo alles vorhanden ist. Von der Fußmassage zur Kopfmassage, vom Billardspielen zum Einkaufen, zum Essen, zum Geld ausgeben. Alles ist da. Moderne Göttertempel der westlichen Welt. Aber es gibt an vielen anderen Stellen viele andere Götter. Der Mensch ist zur Anbetung geschaffen. Ein Beispiel, meine Jungs und ich, wir waren am Strand an der Atlantikküste, wir hatten dort ein kleines Ferienhaus und ich bin morgens früh mit meinen Söhnen los, wollen einen Sonnenaufgang sehen und wir gehen so etwa einen Kilometer von unserem Haus entfernt und sehen eine riesengroße Platte, einen riesengroßen Tisch voll mit den schönsten Früchten, mit Wein und Schnaps und Cachaça und alles Mögliche. Wir haben nur gestaunt. Ananas, Bananen, Mamon, fantastische brasilianische Früchte und viele Bananen. Und einige waren so runtergehangen. Wir hatten noch nicht gefrühstückt. Dann haben mein Sohn hat gesagt, Papa, ich habe so Hunger. Ich sage, komm, wir essen mal ein paar Bananen. Und dann sind wir weitergegangen. Und dann ging die Sonne auf und wir kamen zurück. Und auf einmal ein Riesenpulk voller Menschen dort an diesem riesengroßen Tisch. Da haben die Jungs gesagt, Papa, haben die uns erwischt, weil wir ein paar Bananen gegessen haben? Ich denke nicht. Und dann sind wir dann ganz dicht in dieser Frage, was ist los hier? Ja, wissen Sie das nicht? Nein, ich habe keine Ahnung. Und dann kam gerade schon die Flut an und dann schoben etwa so 150, 200 Menschen diesen Tisch auf Kufen ins Meer. Und alle herrlichen Früchte schwammen dort im Meer. Die Meeresgöttin zu befriedigen. Dann sagten meine Jungs, Papa, wir schwimmen dahinter. Das sind so tolle Sachen. Und sie sind hinterher und haben noch manches davon gegessen. Und sie sind nicht gestorben. Wir haben Götzenopfer gegessen. Und wir sind nicht gestorben. Ihr Lieben, wir lächeln darüber. Der Mensch ist zur Anbetung geschaffen. Und du kannst hinkommen, ich war bei den unterschiedlichsten Indianerstämmen in Südamerika. Und überall ist in irgendeiner Form der Mensch dazu da, um anzubeten. Tiere beten nicht an, aber der Mensch. Dieses Anbetungsbedürfnis hat Gott in ein jedes Herz gelegt. Und du kannst durch alle Kulturen gehen. Überall wird in irgendeiner Form angebetet. Das ist von Gott gewollt. Jesus allein und Gott den Vater sollen wir anbeten. Betest du ihn an? Was ist Anbetung? Oh, bist du schön. Wird das heute Abend dein Partner hören? Das ist so das Staunen über den anderen. Oh, und das ist schön, wenn wir einer dem anderen das sagen. Vielleicht manchmal nur schweigend den anderen anschauen und anstaunen. Anbetung ist ja nichts anderes als das Staunen über Gott und über seine Güte und darin eben auch Hoffnung zu verbreiten. So ist mein Gott und Vater. Ihn will ich anbeten, über ihn will ich staunen. Kennst du noch das Bilderbuch Gottes? Es ist im Moment so richtig schön gefärbt. Geh raus in die Schöpfung, morgen Nachmittag soll die Sonne scheinen. Geh und schau dich um und sag, mein Gott, wie herrlich wird es sein. Wie ist es schön, dich anzubeten darüber, weil du mein Gott und Schöpfer bist. Anbetung in allen Kulturen der Welt wird in irgendeiner Form angebetet. Der Mensch ist dazu geschaffen, um Gott anzubeten. Betest du ihn an? Wann hast du das letzte Mal deine Knie gebeugt? Hast gesagt, mein Gott und Herr, du bist Herr. Wann bist du aufgestanden als Mann, wie eben auch, nicht? Du hast es gemerkt, wie man es machen kann. Die Hände wie ein Trichter. Paulus schreibt, ich will, dass Männer heilige Hände aufheben zum Gebet. Ich weiß nicht, wie viele Männer hier beten, wenn Gebetsgemeinschaft ist in der Gemeinde. Bitte nicht immer die gleichen Floskeln, sondern aus Leidenschaft zu sagen, ja Herr, ihn anbeten ihr Frauen und Männer. Er ist der allmächtige Gott, ihm gebührt alle Ehre. Er ist der Allwissende und er ist der barmherzige Vater. Ihn anbeten, Jesus über ihn zu staunen. Großartig. Stimmt die Anbetungsseite bei dir? Singst du Anbetungslieder? Wir haben so tolle Lieder in diesen Tagen gehört. Ich war überrascht und erfreut. Ich hoffe, du nimmst sie mit und du nimmst das erste Lied mit als ein Lied aus dieser Gemeindewoche. Die nächste Seite ist die D-Seite. Das ist die Seite der Dankbarkeit. Hoffnung verbreitest du, indem du dankbar bist. Mein Gott, ich danke dir für all das Gute, das du mir geschenkt hast. Dankbar zu sein für das Leben im Rückblick. Ich denke an Anna. Anna war 84 Jahre alt, hatte einen Schlaganfall. Ich saß an ihrem Bett und sie wusste, ihre Wegstrecke wird nur noch ganz kurz sein. Und Anna sagte mir dann, Arno, ich bin so dankbar für die Jahre, die Gott mir geschenkt hat. Am meisten dankbar bin ich für Jesus. Er hat mich erlöst. Er hat mir Frieden geschenkt und er wohnt in mir und ich bin so dankbar, dass es ihn gibt. Dankbarkeit. Hast du mal darüber nachgedacht, wenn Gott dir all das nehmen würde, wofür du noch nie gedankt hast? Kurz darüber nachdenken? Ja? Hast du mal für dein Herz gedankt? Für deine Leber? Für deine Nieren? Manch einer hat Probleme mit dem Beten, du auch? Geh doch mal durch deinen ganzen Körper. Wenn du also nicht weißt, wofür du danken kannst, fang hier oben an. Nicht? Da drin steckt ja noch viel mehr drin. Aber auch rein äußerlich, danke für meine Haare. Entweder sind sie grau oder auch gefärbt, wie auch immer, spielt ja keine Rolle. Geh weiter, von oben nach unten, bis ganz runter, bis hin zum kleinen Zeh. Du hast mindestens eine Stunde Dankarbeit. Und vielleicht machst du mal einen Spaziergang von einer Stunde und denkst gar nicht über anderes nach, sondern nur einfach über deinen Körper. Mein Gott, ich danke dir. Damit verbreitest du Hoffnung. Dankbare Menschen sind für mich ganz angenehme Menschen. Ich habe einen alten Mann kennengelernt in meiner Kirche. Jeder dritte Satz hieß Lob und Dank. Boah, es war so angenehm, mit dem Typen zusammen zu sein. War richtig klasse. Lob und Dank. Menschen, die wahrhafte Denker sind, sind auch dankbar. Aber die, die nicht wirklich denken, können auch nicht danken. Und du solltest einmal hohe Denker fragen, ob sie dankbar sind. Denn Denken und Danken gehört irgendwo zusammen. Ich denke an Annabelle. Annabelle, eine junge Frau, sie kam aus geschiedenen Verhältnissen und sie hatte keine Beziehung mehr zu ihrem Papa. Und sie sagte, als sie zu mir kam, Pastor Karwol, ich habe so eine Sehnsucht, wieder Beziehung zu meinem Papa zu bekommen. Und dann habe ich sie gebeten, über ihren Papa nachzudenken, über alles Gute und ihm mal einen Brief zu schreiben. Das tat sie. Während der Woche. Nicht hier, sondern es war in einer anderen Woche. Ganz am Anfang. Und dann kam sie am Sonntagmorgen, Tränen in den Augen. Sie sagt, mein Papa hat mich eingeladen. Ich habe ihm nur geschrieben, Papa, ich bin so dankbar, dass du mein Papa bist. Und ich danke dir auch für die Zeit, an die ich mich erinnern kann, wo ich dich so bewusst erlebt habe. Dankbar zu sein für den Menschen an deiner Seite, der dir so nahe ist. Dankbar zu sein für Jesus, deinen Retter. Das heißt, praktizierte Hoffnung im Alltag zu haben. Und dann gibt es eine nächste Seite, das ist die G-Seite. Das ist die Seite des Gehorsams. Hoffnung zu verbreiten heißt also auch, Gott zu gehorchen. Eine der schwierigsten Seiten überhaupt. Du weißt, dass Gehorsam neue Türen öffnet. So manch einer unter uns, der noch nicht getauft ist, der Heilige Geist hat dich gemahnt und du sagst, Herr, ich will neue Erfahrungen mit dir machen. Und der Herr sagt, da ist Wasser. Das ist der erste Schritt. Du willst neue Türen? Dann geh im Gehorsam. Tu das, was Gott dir sagte. Und so manch einer fleht und sagt, Herr, ich brauche wunderbare neue Erlebnisse mit dir. Und der Herr hat gesagt, du, ich habe dir was deutlich gemacht, tu es endlich. Die Seite des Gehorsams aufzuziehen, die Seite des Gehorsams einzustimmen. Und dann wirst du entdecken, wie Gott neue Türen öffnet. Türen, über die du staunen wirst. Aber vielleicht stehst du gerade an einer Schwelle und sagst, Herr, das will ich nicht. Nicht jeder muss nach Afrika gehen, um dort den Menschen das Evangelium zu sagen. Ich habe einen Gemeindekassierer gehabt, der hat mir gesagt, Arno, ich habe so große Not zu sagen, Herr, hier ist mein Leben, tu mit mir, was du willst. Ich will nicht nach Afrika. Der sitzt noch immer als einer, der nur mit Zahlen umgeht. Und er wird nicht mehr nach Afrika gehen. Und ich habe ihm auch gesagt, ich sage, davor brauchst du keine Angst zu haben. Die Seite des Gehorsams, gibt es sie in deinem Leben? Was hat er, Jesus, was hat dir der Heilige Geist in diesen Tagen deutlich gemacht, was du hättest tun sollen? Tu es doch endlich. Zieh diese Seite auf in deinem Leben und stimm sie wirklich ein. Beginne einen Schritt und der erste Schritt ist der große Schritt zum Ziel. Ich weiß nicht, was Gott dir deutlich gemacht hat, aber ich möchte dich bitten, das zu tun, was er dir sagt. Die nächste Seite ist die H-Seite. Und da sind wir ganz groß beim Thema der Hoffnung. Gibst du Hoffnung weiter? Ich saß am Sterbebett meiner Mutter vor 17 Jahren. Mein Vater starb 45 Tage vorher. Er hatte ein Aneurysma im Gehirn, konnte nichts mehr aufnehmen. Aber meine Mutter starb dann später im 7. Herzinfarkt. Und die Ärztin rief mich an, ich wohnte schon in Gießen. Und sie sagte, Herr Karol, kommen Sie sofort, meine Mutter war in Köln, kommen Sie sofort, wir haben Ihre Mutter ins Sterbezimmer gefahren. Und dann bin ich schnell gefahren und ich sage, Herr Jesus, ich habe zwei Bitten. Einmal möchte ich gerne noch meine Mutter lebend sehen und ich würde gerne dabei sein, wenn du sie heimholst in die Ewigkeit. Sie war eine bewusste Christin und Gott hat dieses Gebet erhört. Ich wusste, sie hat Jesus lieb. Sie konnte nicht mehr sprechen, aber ihre Augen sprachen. Und dann habe ich ihr 3 Stunden lang Lieder gesungen und Gottes Wort mitgeteilt. Und ich merkte, als die Atmung immer weniger wurde, nahm ich ihren Kopf in meine Hände und ich sagte, Mutti, du wirst jetzt gehen und du wirst Jesus sehen. Und ich weiß, diese lebendige Hoffnung ist in dir. Und dann habe ich ihr den Psalm 23 noch einmal zitiert und mitten in diesem Psalm kam der letzte Atemzug. Und so ging sie in die Herrlichkeit. Ich habe an vielen Sterbebetten gesessen und wenn du dann erlebst, dass ein Mensch voller Hoffnung in die Ewigkeit geht. Ich habe an keinem Sterbebett bisher gehört, dass ein Christ gesagt hat, es tut mir so leid, dass ich Christ geworden bin. Nicht ein einziges Mal habe ich das gehört, aber ich habe bei vielen es miterleben dürfen. Ich denke an jenen Bruder unserer Gemeinde in Brasilien, 82 Jahre alt, er war Diakon der Gemeinde viele, viele Jahre, hat mit großer Leidenschaft Jesus gedient. Und ich saß an seinem Bett, es war im Altenheim, und dann betete er, Vater, ich komm, Jesus, ich komm, Vater. Der letzte Atemzug, Vater. Ein Mensch, der mit tiefer Hoffnung in die Ewigkeit ging, der Vater sagen konnte, weil er Kind Gottes war, ist Gott dein Papa? Hast du diese lebendige Hoffnung in dir? Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und ohne Christus in dir gibt es keine Hoffnung für die Herrlichkeit, gibt es nur ewige Gottestrennung. Und darum ist es so wichtig, dass die Seite der Hoffnung stimmt. Darf ich einmal fragen, die über 60-Jährigen, hebt mal die Hände. Alle über 60. Bereit für die große Reise? Ja? Okay, wunderbar. Welche Hoffnung gibt er in der jungen Generation weiter? Ist das doch schön, älter zu werden, nicht wahr? Ach ja, manches kann ich nicht mehr, manches muss ich auch nicht mehr. Nicht? Meine Kinder sagen mir, Papa, du hörst nicht mehr so gut. Ich sage, es doch gut. Ich muss auch nicht mehr alles mitkriegen, was ihr sagt. Nicht? Ist ja auch manchmal gut. Und manche Dinge, und manchmal erleben wir das doch. Der liebe Gott, der Vater im Himmel, entwurzelt uns so langsam. Nicht? Und er geht sehr vorsichtig damit um. Er gräbt so drumherum. Und so manches merkst du auf einmal, oh, es lockert sich nicht nur die Zähne, sondern vieles andere lockert sich. Und du spürst, Gott geht mit dir einen Weg auf die Ewigkeit zu. Bereit? Auch als junger Mensch? Ich habe viele junge Menschen beerdigt. Das erschüttert einen zutiefst. Am allerschlimmsten ist aber, wenn ein Mensch ohne Hoffnung stirbt. Aber auch das haben wir nicht zu entscheiden. Eines Tages lernte ich einen Mann kennen, der sagte, wissen Sie, ich war früher ein gottloser Mensch und ich war so verzweifelt, ich bin von der Rheinbrücke gesprungen. Und auf dem Sprung, während des Sprungs rief ich, Jesus, wenn es dich gibt, rette mich. Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Mehr nicht. Und er platschte unten auf und er sagte, ich kam in die Klinik, hatte etliche Knochen gebrochen. Aber ich habe Jesus erlebt. Aber bitte mach's nicht nach. Das könnte gefährlich sein. Vielleicht bist du viel schneller unten, als du denkst. Deshalb ist es gefährlich, mit der Hoffnung zu spielen. Eine lebendige Hoffnung zu haben, heißt Christus zu haben. Und ohne Jesus bist du ein hoffnungsloser Mensch. Und diese Hoffnung im Alltag zu verbreiten, danach will ich gleich noch mal ein bisschen sagen. Christus in euch ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Kolosserbrief, lies einmal den ganzen Brief, ist eine schöne Lektüre, noch abends vorm Schlafengehen. Diese paar Kapitelchen kann man in einer halben Stunde lesen, eine tolle Sache. Ihn zu kennen als die lebendige Hoffnung ist etwas Großartiges. Bei der H-Seite haben wir angehalten, was kommt dann? Bitte? Die E-Seite, kam doch schon eben eine. Aber diese letzte E-Seite ist die Seite der Ewigkeit und die wollen wir hören. Hoffnung zu verbreiten angesichts der Ewigkeit. Ich war in Paraguay, habe dort evangelisiert vor einigen Jahren. Und dann sagte man mir, Arno, wir bringen dich jetzt zur Perle unserer Gemeinde. Boah, habe ich gedacht, bin ich ja mal gespannt. Mag das eine hübsche Frau sein, ein toller Typ, ein toller Mann, keine Ahnung. Wir fuhren dahin und diese Perle saß im Rollstuhl. 82 Jahre alt, viele Falten im Gesicht, sehr grau. Aber ein strahlender Blick. Und sie sagt, Bruder Kavul, eh dass du kamst, schon wochenlang vorher habe ich für dich gebetet. Eine Frau, die Hoffnung ausstrahlte. Und sie sagte, ich habe ein Geheimnis, aber das kennst du. Davon predigst du ja auch, Jesus in mir. Was gibt's für ein Anliegen? Wofür kann ich beten? Und dann habe ich einige Anliegen gesagt. Diese Frau hat jeden Tag bis zu 20 Personen an ihrem Rollstuhl, an ihrem Bett gehabt. Und die Personen kamen, klagten ihre Not und sie betete. Sie betete zu Jesus und verbreitete Hoffnung. Es kam nie ein Klagelied über sie. Sie sagte, es gibt mancherlei Begrenzungen. Ja, aber ich habe doch Jesus im Herzen. Und sie war für mich so ein Beispiel. Manch ein Älterer unter uns sagt, ich kann doch nichts mehr tun. Oder ich denke an junge Männer und junge Frauen, denen ich begegnet bin, auch im Rollstuhl sitzen. Peter hieß so einer. Ich habe ihn später beerdigt. Peter haben wir getauft, wir haben ihn festgebunden auf den Stuhl, weil sonst seine Beine hochgegangen wären. Und Peter war einer, der später nur noch den Kopf bewegen konnte. Und auch er war so ein Mann, der Hoffnung verbreitete. Immer wenn ich ihn besuchte, ging ich fröhlich nach Hause. Und oftmals rief er an und er konnte nicht wählen, sondern er rief dann nur, Arno, und dann auf einmal war sein Telefon eingeschaltet, moderne Technik, eine tolle Möglichkeit. Und dann sagte Arno, wofür kann ich beten? Und dann sagte ich ihm etliche Anliegen. Er verbreitete Hoffnung. Sein Krankenmasseur kam zum Glauben durch ihn und viele andere Leute. Bist du ein Hoffnungsträger? einer, der Christus zu den Menschen trägt. Die Ewigkeit steht vor uns allen. Du wirst sterben. Ich auch, es sei denn, dass Jesus kommt vorher. Das mag sein. Alle Zeichen stehen in der Richtung auf Erwartung. Aber in dieser Zwischenzeit, bis er kommt, wirst du Hoffnung verbreiten? Wirst du von der Ewigkeit reden? Wirst du dir Gedanken machen um deinen Tod? Ein Mann aus unserer Gemeinde rief mich an und sagte, Arno, ich habe eine ganz schlechte Nachricht. Ich habe Rückenmarkskrebs, der Arzt gibt mir maximal noch ein Jahr, aber vielleicht auch weniger. Dann habe ich ihn besucht, den Dieter. Jedes Mal, wenn ich bei ihm war, haben wir miteinander Bibelstudien betrieben. Was sagt die Bibel über den Himmel, über die Ewigkeit? Hast du mal darüber nachgedacht? Es gibt ja einige wenige interessante Bücher darüber. Aber interessant ist ja, wir lernen viel für das Leben, aber wir lernen ganz wenig für die Ewigkeit. Wie wird es sein? Wie werde ich Jesus begegnen? Die nächste Reise kommt, es ist die Reise in die Ewigkeit. Und die Frage ist eben, hast du ewiges Leben? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Der kommt nicht in das Gericht, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und darum möchte ich dir noch etwas deutlich machen mit diesem Sahnekännchen. Eben zu Anfang las ich, wir haben einen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Wir sind Hoffnungsträger. Bist du ein Christ? Oder hast du nur das Etikett des Christseins? Wohnt Christus in dir, dann bist du ein Hoffnungsträger. Dieses kleine Kännchen ist sehr zerbrechlich, du auch. Wir sind sehr empfindliche Menschen. Und wir gehen ja manchmal sehr brutal miteinander um. Lieblos, hartherzig, dem muss ich mal richtig sagen. Und der andere erschrickt. Wir sind alle sehr, sehr zerbrechlich. Sehr empfindlich, jeder Mensch. Aber eine lebendige Hoffnung zu haben und Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein, heißt Christus zu den Menschen bringen. Überleg einmal, ich würde mit dir einen Kaffee trinken und du würdest mir das ganze Kännchen in die Tasse, Kaffeetasse schütten. Ich wollte keinen Milchkaffee. Ich wollte nur ein bisschen Sahne im Kaffee. Und so ähnlich ist das auch, wenn du anderen von Jesus erzählst. Lies ihnen nicht gleich die ganze Offenbarung vor, sondern Tröpfchenbewässerung. Hoffnung zu verbreiten, zu sagen, meine Hoffnung ist Jesus in mir. Er ist meine Kraft in meinem Alltag. Er ist der, der Gebet erhört. Er ist der, und ich gebe dir etwas davon ab. Etwas von seiner Liebe, die mein Herz erfüllt hat. Etwas von der Freude, die er in mir bewirkt hat. Ich möchte dir Hoffnung geben, wenn du ihm vertraust, wenn auch er in dein Leben kommt. Dann bist du nicht nur eine Hülle, sondern dann hast du den größten Schatz deines Lebens. Wir haben einen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, schreibt der Apostel Paulus. Du bist Schatzträger. Aber wenn du den Schatz nur für dich behalten willst, was passiert mit dem Milchkännchen? Weißt du was? Es wird faul. Ich besuchte eines Tages einen Studenten. Er hatte mich eingeladen, weil er manches in Ordnung bringen wollte in seinem Leben. Ich kam dahin, habt ihr mal eine lebendige Küche gesehen? Eine total lebendige Küche. Ich kam da rein und die bewegte sich, die Küche. Da waren weiße Maden, die liefen da rum, da waren andere Viecher und er wollte mir einen Tee anbieten. Ich sage, Junge, ich habe keinen Durst. Da standen einige Milchkännchen, verfault. Es stank in der Bude. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich sage, Junge, weißt du was? Wir zwei räumen die Küche auf. Nach anderthalb Stunden Arbeit war die blitzsauber. Ich sage, jetzt machen wir einen Tee und jetzt trinken wir miteinander einen Tee. Und sagte, aber deshalb habe ich dich nicht gerufen. Mir hat keiner gesagt, wie man sowas sauber macht. Ich sage, deshalb kam ich ja. Ich wusste nicht, dass du so viel äußeren Dreck hast. Nee, ich sage, es gibt innen noch viel, viel mehr. Und dann haben wir das in Ordnung gebracht vor Jesus. Ich sehe mich noch neben ihm knien an seinem Bett, an seiner kleinen Studentenbude. Unter Tränen sagt er, Jesus, meine Küche sah schon aus wie Sau. Aber was hier drinnen ist, war noch viel, viel schlimmer. Jesus hat ihn gereinigt. Und jetzt ist er zum Christusträger geworden. Verkündigt anderen von dem Schatz, den er hat. Verbreitet Hoffnung. Ein letztes Bild und damit komme ich zum Schluss. Weißt du, was das ist? Eine Baumscheibe. Das Leben wird man erst beurteilen. Die einzelnen Jahresringe, die hier deutlich werden, wird man erst beurteilen können, wenn der Baum gefällt ist. Dein Leben wird von Gottes Seite dann beurteilt, wenn dein Leben hier zu Ende ist. Keiner von uns kann dein Leben wirklich beurteilen, Gott allein. Aber all die Jahresringe zeigen und manche schweren Einschnitte deines Lebens sind auch da. Wenn du ohne Hoffnung lebst und ohne Christus lebst und wenn die Seiten nicht stimmen, wird es schwierig. Wir wollen noch einmal die 6 Seiten anhören. Die erste war die E-Seite, die Seite der Erlösung, gestimmt in deinem Leben, aufgezogen. Die nächste Seite, A-Seite. Anbetende Jüngerin und Jünger Jesu, bist du so einer? Das nächste ist die D-Seite, die Dankesseite. Wie dankbar bist du für deinen Retter Jesus, für die lebendige Hoffnung, die du hast? Das nächste ist die G-Seite. Was wirst du tun nach dieser Woche? Wo wirst du deinem Herrn gehorsam sein? Taufe? Vielleicht? Vielleicht aber ganz was anderes. Das nächste ist die H-Seite, die lebendige Hoffnung in deinem Leben, die Christus heißt. Aufgezogen, zu wissen, ich weiß, ich habe ewiges Leben, weil ich Jesus vertraue. Und die letzte Seite, die E-Seite, die Seite der Ewigkeit. Ewiges Leben, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Und jetzt hören wir mal alle 6 Seiten mit einem schönen Akkord. Klingt das gut. Ein toller Spieler, euer Pastor. Vielen Dank, du darfst Platz nehmen. Du hast die ganze Predigt treu an meiner Seite gestanden. Wunderbar. Ich möchte dir Mut machen, heute Abend, an diesem letzten Abend, festzumachen mit ihm. Du bist schon lange auf dem Weg mit Jesus. Ich weiß nicht, wie viele unter uns sind ohne Christus. Ich kenne dich nicht. Aber ich möchte dir Mut machen, heute Abend die Seiten deines Lebens zu stimmen. Aufgezogen sind sie sehr wahrscheinlich bei den allermeisten. Was ist schräg geworden in deinem Leben? Ein schräger Vogel, ein schräger Christ, der nicht mehr wirklich eingestimmt ist. Sag Jesus, Herr, es tut mir leid, ich bin verstimmt. Lass dich einstimmen durch den Heiligen Geist, lass dich rufen. Und ich möchte es heute Abend so tun, du darfst heraustreten. Wir wollen gleich aufstehen zum Gebet. Und ich möchte dich herausrufen, in dem Sinne, dass ich dich bitte, deine Hand zu heben gleich, wenn wir stehen. Und dieses Handzeichen gilt dafür, zu sagen, Herr Jesus, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber hier ist mein Leben. Nimm du es und gebrauche du es ganz neu. Wenn du das willst, dann solltest du nachher, nachdem ich gebetet habe und dich herausfordere, deine Hand heben. Zu sagen, Herr, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber hier ist mein Leben, mach du aus meinem Leben etwas zu deiner Ehre. Ich möchte Hoffnungsträger in dieser Welt sein. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, eine Gemeindewoche geht jetzt zu Ende. Aber du bleibst in deiner Gemeinde, weil du sie lieb hast. Du hast sie erkauft mit deinem Blut. Du hast deinen Kopf für jedes Gemeindeglied hingehalten. Ja, du starbst für die Sünde der ganzen Welt, auch für meine, für unsere. Und Herr Jesus, du hast uns eingeladen in diesen Tagen, Dinge umzusetzen, etwas zu tun, was du uns deutlich gemacht hast. Hilf uns, nicht nur zu hören, sondern das umzusetzen. Rede weiter zu uns, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Und das, Herr, was du uns deutlich gemacht hast, das wollen wir wirklich tun. Danke, dass du uns rufst, Hoffnungsträger zu sein in dieser Welt. Herr Jesus, du kennst uns mit unseren Macken und Fehlern. Du weißt, wie schwach wir oft sind. Aber du willst in uns wohnen. Und du willst, Herr, dass wir dich als den größten Schatz in diese Welt tragen. Und so rufst du uns jetzt an diesem Abend, rufst uns ganz neu, unser Leben dir zur Verfügung zu stellen und dir zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich weiß nicht, wo genau, ich weiß nicht, wie und wann, aber ich gebe dir mein Leben jetzt ganz neu, ich will es dir weihen und dir zur Verfügung stellen. Wenn du das willst, dann bitte ich dich jetzt um deine Handzeichen. Die anderen bleiben im Gebet. Ich möchte gerne für dich beten. Heb deine Hand und sag, Herr, hier ist mein Leben, nimm du es in deine Hände. Noch jemand? Ich habe eure Hände gesehen, es sind noch andere da, glaube ich. Herr Jesus, du hast die Menschen gesehen, die ihre Hand gehoben haben, um ihr Leben in deine Hand zu geben, um sich von dir gebrauchen zu lassen, erfüllen zu lassen. Rede weiter, Herr. Danke für deine Gnade, die größer ist als unser Versäumen und unser Versagen. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Ich hoffe nicht, dass es missverständlich war. Auch wenn du schon lange Christ bist, solltest du Schatzträger sein in dieser Welt. Und noch eine Bitte habe ich, ehe dass wir das letzte Lied singen. Vielleicht hat Gott dein Herz berührt heute Abend, wenn es um Taufe geht. Du hast David gesehen, geh auf ihn zu, er wird auch gleich hier vorne sein. Geh auf ihn zu und sag, du, klappt das noch mit morgen? Spätestens aber sonst bei der anderen. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei euch. Ihr wart geduldige Zuhörer. In Bayern darf man über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten in der Kirche dort. Das habe ich getrost und gerne überzogen. Aber ihr habt das gerne auch ertragen von mir. Ich wünsche euch morgen einen gesegneten Taufgottesdienst. Und ich werde Grüße mitnehmen an meine Gemeinde nach Gießen. Ein herzliches Gott befohlen. Jesus segne euch.